Werbung.
Wenn man seit Jahrzehnten an der Wall Street unterwegs ist, schaut mich an, entwickelt man irgendwann ein ziemlich gesundes Misstrauen gegenüber Euphorie, gegenüber Schlagzeilen und jawohl, auch und ganz besonders gegenüber öffentlichem WLAN. Ich meine, ich sitze teilweise morgens um 5 Uhr irgendwo in einem Hotel in Zürich, Frankfurt oder New York, logge mich ins WLAN ein, schaue mir die Futures an, beantworte Mails, spreche mit Tradern und denke mir jedes Mal, das hier ist jetzt wahrscheinlich ungefähr so sicher wie Lehman Brothers vor dem Untergang. Und genau deshalb nutze ich NordVPN tatsächlich schon seit Jahren selbst. Nicht, weil ich paranoid bin. Naja, vielleicht ein bisschen, aber wer täglich mit Finanzmärkten arbeitet, entwickelt automatisch ein anderes Bewusstsein für Risiken. Und Cyberkriminalität ist heute nun mal ein Riesenthema. Die Zeiten, in denen Viren ja so aussahen wie schlecht geschriebene E-Mails aus Nigeria, weil das war einmal. Heute sehen Fake-Webseiten teilweise besser aus als die echten. Da klickst du einmal falsch und plötzlich wird's teuer. Was ich an NordVPN spannend finde, das ist längst nicht mehr nur ein klassisches VPN. Die haben inzwischen eine digitale All-in-One-Sicherheitslösung gemacht mit VPN und einem Antivirus der neuesten Generation. Und der Ansatz ist clever. Viele Programme reagieren ja erst dann, wenn die schadhafte Software schon auf deinem Rechner ist. NordVPN versucht, Bedrohungen früher zu stoppen, also Phishing-Links, Fake-Shops oder gefährliche Webseiten. Gerade wenn man viel reist, ständig online ist oder regelmäßig sensible Daten nutzt, ist das aus meiner Sicht extrem sinnvoll. Und ganz ehrlich, wenn ich schon jeden Tag Risiken an der Wall Street navigiere, muss ich nicht auch noch mein Hotel-WLAN zum Hedgefonds für Hacker machen. Wenn ihr euch das anschauen wollt, mit meinem Link nordvpn.com/wallstreet bekommt ihr aktuell einen exklusiven NordVPN-Deal plus 4 extra Monate obendrauf. Inklusive 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Heute ist Donnerstag, der 4. Juni. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Wir sehen eine starke Sektorenrotation. Raus aus dem Tech-Sektor mit Gewinnmitnahmen und rein in die anderen Bereiche des Aktienmarktes. Der Dow Jones ist dementsprechend fest mit dem Nasdaq unter Abgabedruck. Broadcom hat im Grunde gute Zahlen gemeldet, aber die Messlatte hing hier ausgesprochen hoch, was die AI-Umsätze betrifft. Bei den Aussichten hat man teils außerdem verfehlt. Bei CrowdStrike ein sehr ähnliches Bild. Im Grunde gute Zahlen, aber der Ausblick hätte noch besser sein müssen, so das Feedback der Analysten. Bei Ciena auch gute Zahlen, ne? Also letztendlich gesehen sind die Ergebnisse selber und die Aussichten nicht schlecht. Das Wachstum ist bei den meisten Konzernen beeindruckend, aber die Aktien sind noch beeindruckender performt als das Wachstum, das jetzt sichtbar wird. Wir haben außerdem zunehmende Turbulenzen an den Kreditmärkten im Private Credit Bereich. Blackstone begrenzt Rücknahmen aus einem großen Fonds, nachdem Anleger verstärkt Kapital abziehen wollten. So, einen schönen guten Morgen aus New York. Wir haben heute eine massive Sektorenrotation raus aus dem Tech-Sektor mit Gewinnmitnahmen im Halbleiter- und Memory-Bereich. Und dafür donnert der Dow Jones nach oben. Die Standardwerte führen die Gewinnerliste heute also an. Wir konnten das in den letzten Tagen schon sehen, dass selbst bei guten Ergebnissen die Aktien zurücklaufen. Palo Alto Networks war ein schönes Beispiel dafür und das Ganze haben wir dann gestern Abend auch gesehen bei Broadcom, bei CrowdStrike, außerhalb des Tech-Sektors, auch bei Five Below. Da waren die Erwartungshaltungen auch sehr hoch. Auch diese Aktie startet heute schwächer in den Tag. Im Dow Jones führen unter anderem die Aktien von United Health die Gewinnerliste mit an. Das liegt unter anderem auch daran, dass wir positive Analystenkommentare hatten. Wir haben United Health bei der Bank of America auf den Empfehlungslisten. Die Kursziele steigen hier auf $450. Man geht davon aus, dass das zweite Quartal besser als erwartet ausfallen wird. Wenn man sich das Jahr mal anschaut, dann sehen wir, dass in erster Linie oder fast ausschließlich nur die Tech-Sektoren die Wall Street nach oben geführt haben. Jetzt haben wir also eine Sektorenrotation mit Ergebnissen, die zwar insgesamt gut sind, aber die Messlatte hängt mittlerweile so hoch, dass selbst das nicht mehr ausreicht, um wirklich die Nadel zu bewegen. Broadcom ist ein schönes Beispiel dafür. Das Quartal war ja an sich ganz gut und bei CrowdStrike eigentlich auch. Aber man sucht sich jetzt immer wieder das Haar in der Suppe raus, um diese Aktien abzustrafen, obgleich die Analystenkommentare auch zu Broadcom und sowohl zu CrowdStrike alle überwiegend positiv ausfallen mit weiter steigenden Kurszielen. Also Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor. Ich hatte das gestern Abend in der Closing Bell schon angesprochen. Man sollte nicht unterschätzen, dass wir SpaceX in der Pipeline haben mit 75 Milliarden Dollar in Aktien, die platziert werden müssen. Gleichzeitig hat gestern Google das Ausmaß der Kapitalerhöhung nochmal angehoben von 80 auf 85 Milliarden Dollar. Zieht man jetzt die 10 Milliarden ab, die bei Berkshire Hathaway landen im Rahmen einer Privatplatzierung, dann werden insgesamt immer noch 150 Milliarden Dollar in Aktien an der Wall Street platziert in den kommenden Handelstagen. Der Börsengang von SpaceX wird ja am 12. Juni sein. Das ist sehr viel Volumen. Dass wir jetzt also mehr Volatilität sehen, teilweise auch Kursverluste in den letzten Tagen jedenfalls in den Sektoren, die besonders abgestraft wurden in diesem Jahr, das könnte natürlich auch ein Indiz dafür sein, dass Investoren quasi Platz machen, um diese neuen Aktien mit zu absorbieren. Das kann die Volatilität jetzt kurzfristig durchaus mit nach oben schieben. Wir haben das Thema Iran immer noch, darauf werde ich heute später nochmal eingehen. Wir haben wieder heute auch Kommentare zur Zentralbankpolitik. Bloomberg und Reuters berichten beide, dass die Bank of Japan gegen Monatsende mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Zinsen anheben wird. Wir haben erneut auch Kommentare über Kevin Warsh, dem neuen Chef der amerikanischen Notenbank, der Mitte Juni die erste Notenbank-Tagung führen wird. Erneut Hinweise darauf, dass er möglicherweise schon jetzt bei der Tagung seine persönliche Meinung im Dot-Plot gar nicht bekannt geben wird. Also in anderen Worten, der Dot-Plot signalisiert, was die stimmberechtigten Mitglieder der Notenbank für die zukünftige Zinspolitik erwarten, also Anhebung oder Senkung und um wie viele Schritte. Kevin Warsh könnte hier seine persönliche Meinung enthalten und möglicherweise werden wir in Zukunft weniger Pressekonferenzen sehen und vielleicht auch weniger Dot-Plot-Informationen. Also die Transparenz könnte hier nachlassen. Gestern Abend hat erschwerend noch die Chefin der Notenbank von Dallas gewarnt, dass die Zinsen möglicherweise angehoben werden müssten, wenn die Inflation auf den aktuellen Niveaus verharrt. Und nochmal, man kann immer sagen, dass der Iran-Krieg ein temporäres Ereignis ist. Aber das Problem ist, dass wir schon seit der Covid-Pandemie immer wieder temporäre Ereignisse haben, also die aufeinander folgen. Und damit hat die Inflation gar keine Gelegenheit, wieder zurückzulaufen. Covid hat Inflation angefacht. Das hat Joe Biden in den Wahlen auch den Kopf gekostet, hauptsächlich jedenfalls mit den Kopf gekostet. Dann haben wir die Zollpolitik gehabt, die reziproken Zölle. Auch das ist inflationstreibend. Dann haben wir den Iran-Krieg gehabt. Auch das ist inflationstreibend. Und jetzt haben wir erneut Hinweise der Trump-Administration, auch wenn das nicht überraschend ist, dass Maßnahmen ergriffen werden, um mal die Zölle bei mindestens 10-12% zu belassen. Auch das ist inflationstreibend. Gleichzeitig die Rallye bei den Tech-Werten und der Tech-Sektor und der Bau von Data Center ist für die amerikanische Konjunktur ja nicht gerade unwichtig, wenn man aussieht, wie viel Wirtschaftswachstum dadurch generiert wird. Wir sehen aber hier vor allen Dingen auch eine Margenexplosion und damit eine Ertragsexplosion. Anderen Worten, Angebotsengpässe ohne Ende. Und auch das ist inflationstreibend, hat Jerome Powell bei seiner letzten Tagung letztendlich gesehen mit angesprochen.
Werbung.
Die Börse liebt Schlagzeilen. Ne? Heute KI-Euphorie, morgen Rezessionsangst, übermorgen Zinshoffnung. Aber genau in solchen Phasen zeigt sich, wer wirklich einen klaren Investmentprozess hat und wer einfach nur dem Markt hinterherläuft. Ein Ansatz, den ich seit Jahren spannend finde, ist der von DJE Kapital und dem FMM-Fonds. Der Fonds wurde bereits 1987 aufgelegt, mitten in einer Börsenkrise und gehört damit zu den traditionsreichsten unabhängigen Fonds Deutschlands. Das Besondere daran, hier orientiert man sich eben nicht starr an irgendeinem Index. Der FMM-Fonds setzt bewusst auf aktives Management und auf klare Überzeugungen. Investiert wird überwiegend in Aktien, ergänzt durch Anleihen oder auch Edelmetalle wie Gold oder Silber, wenn das Marktumfeld es sinnvoll erscheinen lässt. Die Grundlage aller Investmententscheidungen ist die sogenannte FMM-Methode. F steht für fundamental, also die Analyse von Unternehmen, Branchen und Volkswirtschaften. Das erste M steht für monetär, Zinsen, Inflation, Liquidität und Geldmengen. Und das zweite M steht für markttechnisch, also Marktstimmung, Trends und Momentum. Und genau diese Kombination macht den Ansatz so interessant. Denn Ziel ist nicht kurzfristige Spekulation, sondern Risiken frühzeitig erkennen, Marktschwankungen abfedern und Kapital möglichst langfristig erhalten. Hinzu kommt ein sehr aktiver Share. Das Portfolio bildet also keinen Index einfach nach, sondern setzt auf eine bewusste Auswahl einzelner Unternehmen, aktuell unter anderem mit einem starken Fokus auf Europa. Wenn du also mehr über den FMM-Fonds und den Investmentansatz von DJE Kapital erfahren möchtest, findest du alle Infos auf dje.de/fmm. Also, das Thema Inflation steht im Fokus, das Thema Öl auch nach wie vor in den Schlagzeilen. Trump hat ja nun gestern nochmal betont, ja, möglicherweise könnte ja schon dieses Wochenende der Durchbruch kommen, ne? Wie sagte er am Beginn des Krieges, sei ja nur ein kurzer Ausflug. Ja, jetzt haben wir mittlerweile den 4. Juni, der Krieg hat Ende Februar begonnen. Der Ausflug wird immer länger und auch immer teurer. Und die Wahlumfragen für Donald Trump werden immer schlechter. Und die Tatsache, dass jetzt, und da muss ich sagen, freut man sich, weil es ein Zeichen ist, dass der Senat und das Repräsentantenhaus hier nicht ganz tatenlos zuschaut. Wir haben ja nun die Legislatur abgesegnet im Kongress, dass letztendlich gesehen der Iran-Krieg eingestellt werden könnte, wenn es der Kongress so möchte. Also da wird letztendlich gesehen auch Donald Trumps Macht Stück weit untergraben. Und Trump rudert da auch letztendlich gesehen zurück. Ich bin ganz froh, dass man hier noch sieht, dass der Senat und Kongress sich hier Stück weit auch durchsetzen kann. So, jetzt habe ich doch schon das Thema Makro angesprochen. Ich will ganz kurz nochmal mit den Private Credit Märkten anfangen. Wir haben in den letzten Tagen gesehen, dass hier die Turbulenzen jetzt wieder zunehmen. Und das setzt sich heute Morgen fort mit der Meldung, dass Blackstone die Kapitalabzüge bei dem Flaggschiff Credit Fund eindämpft, also beziehungsweise einschränkt. Und zwar ist dieser Private Credit Fund, das sind im Prinzip Unternehmensanleihen, die nicht über den Kapitalmarkt oder Banken finanziert werden, dass dieser Flaggschifffonds mit einem Volumen von 79 Milliarden Dollar, dass die Kapitalabzüge zunächst einmal eingeschränkt werden auf 5%. Man hat insgesamt Anfragen für Kapitalabzüge, die jetzt ein Niveau von 10% erreichen oder 4,5 Milliarden Dollar während des zweiten Quartals. Also da flammt die Sorge also Stück weit wieder ein bisschen auf. Gleichzeitig eben sehr hochgesteckte Ziele und negative Reaktionen auf Ergebnisse. Und das sorgt nun insgesamt zumindest mal im Tech-Sektor für Gewinnmitnahmen. Wir haben heute Abend nach dem Closing noch die Quartalszahlen von DocuSign, Rubrik und Lululemon, das nur am Rande bemerkt. Die werden also heute Abend mit im Fokus stehen. So, jetzt kommen wir mal zu Broadcom. Die Aktie ist extrem gut gelaufen in den letzten Monaten, so ziemlich wie jeder AI-Wert und Chip-Hersteller und Infrastrukturbetreiber im AI-Universum. Die Zahlen selber waren gut, die Messlatte aber hing hier teilweise noch ein bisschen höher. $2,44 pro Aktie lag 4 Cent über den Schätzungen, das ist nett, aber das Ausmaß des Beats hält sich damit in Grenzen. Wir sehen vor allen Dingen, dass die AI-Umsätze, also Umsätze, die durch die AI-Sparte generiert werden, bei den Aussichten die Erwartungen leicht verfehlt haben. $16 Milliarden für das dritte Quartal, erwartet wurden $17,2 Milliarden. Und für das Fiskaljahr 2026 erwartet Broadcom AI-Semi-Umsätze, also AI-Chip-Umsätze, das ist das wichtigste Segment, von $56 Milliarden. Das sind $1,6 Milliarden weniger, als die Wall Street erwartet hatte. Für das Fiskaljahr 2027 sollen die AI-Umsätze bei etwa $100 Milliarden liegen, $14 Milliarden unter den Schätzungen der Wall Street. Ich würde mal sagen, dass das immer noch sehr beeindruckendes Wachstum ist, dass aber die Analysten letztendlich gesehen über das Ziel hinausgeschossen sind in Anbetracht der Euphorie, die sich hier in den letzten Wochen aufgebaut hat. Insgesamt sind die Analystenkommentare zu Broadcom bullish. Die Deutsche Bank bleibt bei der Kaufempfehlung, hebt das Kursziel sogar auf $515 an, betont aber gleichzeitig, die langfristigen KI-Ziele sind stückweit ein bisschen enttäuschend. Bei JP Morgan steigt das Kursziel auf $580. Auch hier bleibt man bei einer Kaufempfehlung. Broadcoms AI-Compute-Umsätze befinden sich in der frühen Phase von Wachstum. Also da ist man in der Tat, bleibt man ausgesprochen bullisch langfristig betrachtet. Ich fasse es insgesamt jetzt einfach mal zusammen, weil wir unglaublich viele Kommentare haben. Die Umsätze im zweiten Quartal lagen über den Erwartungen. Für das dritte Quartal $29,4 Milliarden Umsatz, das ist das jetzt angebrochene Quartal, 4% über den Erwartungen. 4%, wie gesagt, ist nice, aber ist nach so einem Kursexplosion, die wir dort gesehen haben, das reicht eventuell eben nicht mehr aus. Wir haben die UBS, das sind die einzigen, die heute die Kursziele senken auf $485. Man bleibt aber bei einer Kaufempfehlung und sagt, dass die Auftragsnachfrage sehr robust sei. Wie dem auch sei, hat sich das Management dazu entschieden, die erwarteten AI-Umsätze für das Fiskaljahr 26 und 27 nicht wirklich anzuheben. In anderen Worten, das ist stückweit enttäuschend. Und anscheinend hängt das auch damit zusammen, dass man selber unter Angebotsengpässen leidet. So, und damit komme ich gleich mal zum zweiten großen und wichtigen Player, CrowdStrike. Da war die Erwartungshaltung auch sehr hoch gesteckt. Die Kursziele sind in den letzten Tagen explodiert. Bei CrowdStrike war der Ertrag, waren die Margen und die Umsätze und die Aussichten alles über den Erwartungen des Marktes. Wie dem auch sei, sagt man auch hier, das Ausmaß des Beats, vor allem bei den wiederkehrenden Umsätzen, für das erste Quartal war nur im Rahmen der Erwartungen und die Aussichten für das Gesamtjahr in diesem Sektor wurden nur minimal angehoben. Also letztendlich gesehen, das reicht nicht aus nach so einer Kursexplosion. Aber wir sehen das gleiche Phänomen wie bei Broadcom, die Kursziele steigen. Wir haben Barclays mit einem Kursziel von $675, die netto jährlich wiederkehrenden Umsätze $256 Millionen im letzten Quartal. Das liegt 32% über Vorjahresniveau, liegt aber unter den Schätzungen von Barclays. Das ist genau der Punkt. Das Wachstum ist beeindruckend, daran gibt es nichts zu meckern, aber die Analysten sind hier stückweit übers Ziel hinausgeschossen. Bei Bernstein wird das Kursziel auf 413 angehoben, da bleibt man nur bei halten und sagt, naja, das erste Quartal, das abgelaufen ist, war relativ normal, was auch das Ausmaß der geschlagenen Schätzungen betrifft. Die Wachstumsprognosen werden angehoben, trotzdem bleibt man nur bei Halten. Die Bank of America hebt das Kursziel auf 750 an, bleibt auch nur bei Halten. Die Citigroup sieht sogar $780, bleibt hier letztendlich gesehen bei einer Kaufempfehlung. Sagt, die Aktie wird bestraft nach den Ergebnissen, weil die wiederkehrenden Umsätze die Schätzungen mit einer sehr geringen Spanne geschlagen haben. Und weil die Performance-Obligationen relativ weich ausgefallen sind. Ne? Also wie gesagt, es gibt hier und da ein bisschen was zu meckern. Man sieht vor allen Dingen, finde ich, dass man sich hier auf die Schattenseite fokussiert. Bei Siena haben wir auch sehr starke Zahlen heute. Wir haben einen Ertragssprung von 290% ne? auf $1,64. Die Wall Street hatte mit einem Ertrag von 1,46 gerechnet und die Umsätze sind um 40% hochgeschossen auf 1,57 Milliarden. Nochmal, Wahnsinnswachstumszahlen, aber der Umsatz liegt trotzdem nur minimal über den Schätzungen. Die lagen schon bei 1,5 Milliarden, 1,57 Milliarden sind es jetzt geworden. Die Aussichten für das dritte Quartal sind überwiegend positiv. Der Umsatz wird die Schätzungen wieder nur minimal schlagen. Die Bruttomargen, die operativen Margen sind beide besser, als man erwartet hatte. Und die Schätzungen auf der Umsatzseite werden angehoben. Immerhin, aber unterm Strich gesehen, die operativen Margen für das jetzt angebrochene Quartal liegen trotzdem gemessen am Mittelwert minimale 20 Basispunkte unter den Erwartungen. 20 Basispunkte, trotzdem sind die Zahlen super, wie dem auch sei. Man sieht hier letztendlich das Haar in der Suppe. So, außerhalb des Tech-Sektors haben wir Five Below. Auch irre Zahlen, Ertrags pro Aktie deutlich über den Schätzungen. Die Umsätze der schon länger geöffneten Geschäfte sind um 22,7% gestiegen. 17,8% wurden erwartet, die Margen waren besser. Man hat weniger Steuern bezahlt, das ist die einzige Komponente, wo man sagen könnte, besser wäre es, wenn sie wirklich dicke, wenn das kein Low-Quality-Beat gewesen wäre. Aber wie dem auch sei, es waren ja alle anderen Sektoren wirklich gut. Was jetzt das zukünftige Wachstum betrifft, wurden die Schätzungen angehoben und der Ertrag pro Aktie wird die Spanne auch schlagen. Aber die Aktie wird bei Bernstein nur mit Halten eingestuft, das Kursziel $247 und man sagt, naja, zu guter Letzt wird das wahnsinnig starke Wachstum auch wieder abebben und man sollte nicht vergessen, dass im letzten Quartal vor allen Dingen Steuerrückerstattungen das Wachstum angefacht haben. Alright, so jetzt muss ich mich ein bisschen sputen, weil ich in Kürze NTV habe, deshalb ganz kurz nochmal zu den Analystenkommentaren zum Schluss. Wir haben ASML, die heute von einigen Analysten empfohlen werden. Wir haben Barclays, hier steigt das Kursziel auf 1.900 Euro und die Bank of America auf 1.921 Euro, auch mit einer Kaufempfehlung. Die Bank of America betont, dass China-Geschäft, die Nachfrage, dürfte sich im kommenden Jahr erholen, also im Jahr 2027. Und Barclays betont, die Konsensschätzungen für 2027 und 2028 seien immer noch zu niedrig. Also hier positive Analystenkommentare. Wir haben Oracle, die Citigroup hebt hier die Ziele an auf $330. Man glaubt, dass das abgelaufene Quartal im Rahmen der Erwartungen liegen wird, dass aber im Bereich Infrastruktur und Servicewachstum letztendlich gesehen die Dynamik zunimmt. Wir haben United Health, wie gesagt, großer Gewinner heute im Dow, angefacht durch die Bank of America, auch hier durch positive Analystenkommentare. So, an der Stelle mache ich jetzt mal Schluss. Wir haben Meta noch in den Schlagzeilen. Wir haben die Stimmung hier deutlich verbessert. Das Wall Street Journal ist allerdings, was da die neuen AI-Modelle betrifft, ein bisschen skeptisch. Es wirft die Frage auf, ob sich die hohen AI-Infrastruktur-Investments wirklich monetarisieren lassen. Die Financial Times hat sich dazu gestern optimistischer geäußert. Die Aktie hat sich gut geschlagen. So, an dieser Stelle euch noch einen schönen Handelstag. Bis morgen und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen.
Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.